Breitband Topic.
In den vergangenen Monaten ist ans Licht gekommen, in welch ungeheurem Ausmaß wir alle überwacht werden. So beginnt ein Aufruf von insgesamt 560 Schriftstellern aus aller Welt, der in 32 Zeitungen veröffentlicht worden ist.
Darin fordern die Autoren alle Staaten und Konzerne auf, das Recht auf Privatsphäre anzuerkennen und die Überwachung durch Geheimdienste zu beenden, auch und gerade im Internet. Bevor wir gleich darüber sprechen, wie diese Forderungen zu bewerten sind, hier zunächst noch einmal eine Zusammenfassung, worum es genau ging im Aufruf der Schriftsteller.
Wir erleben eine Epochenwende, in der Bürgerrechte, Freiheitsrechte neu gedacht werden müssen. Die Macht hat sich verschoben zwischen dem Einzelnen und dem Staat, aber auch zwischen dem Einzelnen und wirtschaftlichen Institutionen. Und wir müssen politisch darauf reagieren,
sagt die Schriftstellerin Juli C., die zusammen mit befreundeten Autoren, unter anderem Ilja Trojanow, den Aufruf initiiert hat. Über persönliche Netzwerke, Verlage und Übersetzer haben die Schriftsteller weltweit Kollegen von ihrem Anliegen überzeugen können. Darunter prominente Autoren wie T.C. Boyle, Orhan Pamuk, Günter Grass oder Umberto Eco. Widerstand gegen totale Überwachung sei nicht zwecklos, sondern wirksam. 100.000 Menschen sind bereits ihrem Aufruf gefolgt und haben die Petition unterschrieben. Auch von der Bundesregierung erwarten die Schriftsteller, dass sie endlich Klarstellung bezieht, sagt Ilja Trojanow.
Jetzt, nachdem doch eine internationale Präsenz mit diesem Aufruf uns gelungen ist, ist die Bundesregierung endgültig aufgefordert, wenigstens zu reagieren. Wir empfinden das bisherige Schweigen der Bundesregierung als ein antidemokratisches Verhalten und geradezu eine Kapitulationserklärung vor diesen Herausforderungen.
Ein Mensch unter Beobachtung ist niemals frei. Und eine Gesellschaft unter ständiger Beobachtung ist keine Demokratie mehr, so schreiben die Autoren. Bürger sollen mitentscheiden dürfen, welche Daten über sie gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden. Den Internetkonzernen, die ebenfalls öffentlich eine Begrenzung der Überwachung gefordert haben, stehe man aber distanziert gegenüber, erklärt Schriftstellerin Eva Minnas.
Die sind nicht unsere Verbündeten, weil sie ja sich an diesem illegalen Datensammeln von Anfang an gerne beteiligt haben, aus kommerziellen Interessen. Sie haben andere Interessen als die Geheimdienste. Aber auch sie missbrauchen das Recht des Bürgers darauf, was mit seinen Daten geschieht.
Doch es gibt bereits Kritik. Allgemeine Menschenrechte gäbe es bereits, so heißt es, und der Appell der Schriftsteller an die Vereinten Nationen, eine verbindliche International Bill of Digital Rights einzuführen und wesentliche demokratische Grundrechte in der digitalen Welt durchzusetzen, die Forderung würde nichts wirklich Neues in die Debatte einbringen. Die Frage sei vielmehr, wie sollen Persönlichkeitsrechte und private Daten geschützt werden, wie deren Einhaltung kontrolliert und sanktioniert werden und wie können mithilfe von Technik Lösungen angeboten werden.
Kritik und Fragen von Schriftstellern aus aller Welt. Wir haben sie aufgegriffen und weitergereicht an Jeanette Hofmann. Sie ist Direktorin des Alexander von Humboldt-Instituts für Internet und Gesellschaft, das von Google finanziert wird. Wir haben bereits gehört, allgemeine Regelungen zur Sicherung von Grundrechten existieren ja eigentlich bereits.
Zum Beispiel die allgemeine Erklärung der Menschenrechte der UN, in der unter anderem die Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit und das Recht auf persönliche Freiheit und Sicherheit verankert sind und eine Charta der Grundrechte der Europäischen Union. Frage also an Jeanette Hofmann, warum greifen solche Regelungen, die es ja schon gibt, nicht oder zu wenig in Bezug auf die digitale Welt?
In der Gemeinde der Human Rights Experten, der Menschenrechtsexperten, wird genau diese Frage zurzeit ja auch diskutiert. Einerseits hat diese ganze Post-Snowden-Diskussion ja insgesamt dazu geführt, dass immer wieder nach neuen Rechten, nach neuen Konventionen, sogar nach einer neuen Charta gefragt wird. Aber andererseits muss man sich wirklich die Frage stellen, was soll da eigentlich noch drinstehen, was wir nicht schon verbrieft haben in internationalen Verträgen. Das betrifft Menschenrechte im Allgemeinen, aber auch den Datenschutz im Speziellen. Genau diese Diskussion hat es auch diese Woche gegeben. Da hat die Deutsche UNESCO-Kommission eine internationale Tagung zum Thema Menschenrechte im Internet veranstaltet. Und da hat ein Teil der Experten gesagt, wir brauchen keine neuen Rechte. Was wir brauchen, ist eine Operationalisierung und Durchsetzung der vorhandenen Rechte. Operationalisierung meint, dass man die Rechte auf Privatheit, auf Datenschutz, auf spezifische Kontexte im Internet anwendet, etwa im Kontext ja privat bereitgestellter sozialer Netzwerke. Wie muss man Menschenrechte operationalisieren, damit sie in den Terms of Service, den allgemeinen Geschäftsbedingungen, die uns Anbieter wie Facebook ja vorlegen, die wir sozusagen, mit denen wir uns einverstanden erklären müssen, um dort überhaupt mitmachen zu dürfen. Und der zweite Punkt ist, wie kontrollieren wir Compliance? Das heißt, dass solche Vereinbarungen dann auch tatsächlich eingehalten werden. Gerade auf der internationalen Ebene ist beides ein massives Problem, weil dafür gibt es ja faktisch keine Organisation, die das leisten könnte.
Wie sehen Sie das, Frau Hofmann, persönlich? Geht es jetzt wirklich vor allem um die Umsetzung im Konkreten?
Mir leuchtet das ein. Ich bin auch der Auffassung, dass es eigentlich darum gehen muss, die ja sehr weitreichenden Rechte, die wir haben, tatsächlich auf ihre Einhaltung zu kontrollieren. Das ist der eine Punkt. Und der andere, dem wir uns sicher widmen müssen, sind die ganzen Beschränkungen dieser ja sehr wohlklingenden Rechte, nämlich dann, wenn es beispielsweise um nationale Strafverfolgung geht. Ein Problem, das ist Stichwort Vorratsdatenspeicherung, ist ja, dass die Strafverfolgungsbehörden und auch die nationalen Sicherheitsbehörden in immer größerem Umfang sozusagen Ausnahmeregelungen für sich in Anspruch nehmen, um ihrem eigenen Geschäft nachzugehen. Und da stellt sich die Frage der Proportionalität. Die kann man allerdings nicht auf internationaler Ebene beantworten, diese Frage, sondern das muss man tatsächlich national aushandeln oder eben in Brüssel auf der europäischen Ebene.
Wurden denn auch Ideen formuliert, wie man eben wirklich konkret unten an der Basis eben diese Grundrechte einhalten und kontrollieren kann? Das scheint ja im Internet ziemlich schwer zu sein.
Das wird man jeweils mit den Anbietern solcher Plattformen tun müssen. Man muss durch deren Geschäftsbedingungen durchgehen und sagen, sorry, aber das entspricht nicht der europäischen Gesetzgebung. Und dann muss man eben auch solche Regelungen durchsetzen. Vereinzelt sehen wir das ja auch schon. Wir haben ja vor allem in Deutschland auch sehr mutige Datenschützer, die dann auch mal gegen Facebook klagen. Und sowas muss vermutlich von der, ich sag mal, Ebene einzelner Behörden weg und systematischer betrieben werden. Ich denke, dass die im Werden begriffene neue europäische Datenschutzregelung so ein Ort ist, wo das zurzeit ausgehandelt wird.
Wo sind die Grenzen von Regulierung?
An seine Grenzen stößt es tatsächlich dort, wo es um Geheimdienstaktivitäten geht, weil die wiederum sich an unsere ganzen Regulierungsbemühungen ja sich darum nicht sonderlich kümmern. Und da wird jetzt immer häufiger die Frage aufgeworfen, ob wir tatsächlich eine neue internationale Konvention brauchen für die Aktivitäten von Geheimdiensten. Da ist bislang immer gesagt worden, das ist überhaupt politisch nicht durchsetzbar, aber im Kontext der Snowden-Affäre vielleicht tut sich da doch mal was. Und damit sind wir dann bei einer Konvention angelangt, die tatsächlich durch nichts anderes bislang abgedeckt worden wäre, weil eben das Handeln von Geheimdiensten bislang international gar nicht geregelt ist. Das wäre dann tatsächlich ein neuer Sachverhalt, der zu regeln wäre und nicht einer, der bestehende Rechte auf den digitalen Kontext zuschneidet.
Eine Kritik seitens der Unternehmen besteht ja immer darin, dass sie halt die Daten brauchen, um sich technisch, geschäftlich weiterzuentwickeln. Wo, ab wann wird eine technische Entwicklung verhindert, wenn man zu starke Datenschutzbestimmungen hat?
Also eins muss man mal sagen, wenn man sich beschäftigt mit das, was wir heute Big Data nennen, also der Aggregation und Analyse immer größerer digitaler Datenmengen, dann wird man feststellen, dass die meisten Startups in diesem Bereich tatsächlich in den USA sitzen und nicht bei uns. Und das hat was mit Datenschutzbestimmungen zu tun. Unsere Datenschutzbestimmungen sind so, dass viele der Geschäftsmodelle, die dort ausprobiert werden, bei uns überhaupt nicht funktionieren würden. Darüber müssen wir uns klar sein, dass unsere Regelungen bestimmte Märkte auch verhindern. Wenn man sich allerdings im Einzelnen anguckt, was diese Startups sich als Geschäftsmodelle überlegen, kann einem auch tatsächlich das Gruseln kommen. Und das ist vielleicht gar nicht so schlimm, dass diese Geschäftsmodelle hier nicht funktionieren.
Klingt aber auch danach, dass wir im Grunde eine Wertediskussion brauchen beim Umgang mit Big Data, was wir wollen, was man wissen darf und was nicht.
Man muss sich auf Dauer tatsächlich fragen, ob dieser Fokus auf persönliche Daten und individuelle Entscheidungsfreiheit tatsächlich ein angemessener ist in einer Umgebung, in der in immer größerem Stil tatsächlich jeden Tag große Datenmengen produziert und verarbeitet werden. Es gibt hier tatsächlich auch neue Regulierungsfragen, die sowas wie möglicherweise einen paradigmatischen Wandel im Datenschutz auch auslösen werden mittelfristig.
Vielen Dank, Jeanette Hofmann, Direktorin des Alexander von Humboldt-Instituts für Internet und Gesellschaft.
Eine Wertediskussion, eine andere Art der Regulierung, das sind zwei Überlegungen, wie man der Herausforderung, angemessenen Datenschutz zu schaffen, vielleicht gerecht werden könnte. Vielleicht kann aber auch Technologie helfen. An der Universität des Saarlands und an zwei Max-Planck-Instituten arbeiten Informatikprofessoren daran, das Internet sicherer, besser zu machen.
Gleichzeitig sollen dabei aber der Handel, die freie Meinungsäußerung und der Zugang zu Informationen im Internet nicht eingeschränkt werden. 10 Millionen Euro haben die Preisträger für das Projekt erhalten, das auf 6 Jahre angelegt ist. Und wir haben mit einem von ihnen, mit Michael Backes, gesprochen. Er ist Professor für Kryptographie und Sicherheit an der Universität des Saarlandes.
Und dieses Projekt klingt, als ob es alles könnte, auch gegensätzliche Dinge. Deswegen haben wir ihn zuerst gefragt, worum es genau geht. Darum, ein neues, zweites Internet zu schaffen oder darum, das Internet, wie wir es heute kennen, an einigen Stellen zu verbessern.
Also es geht eher darum, dass sie versuchen, Eigenschaften, die das jetzt nicht hat, im Wesentlichen nachzurüsten oder dort, wo es nicht möglich ist, in der Tatsache neu zu konstruieren. Der Benutzer ist im Kern von allem. Also wir fragen uns grundlegend, wie kann ich Privatsphäre des Benutzers besser machen? Wie kann ich ihm Hilfen an die Hand geben, dass er seine eigene Privatsphäre durch sein Handeln besser verstehen, bewerten und verbessern kann? Gleiches für die anderen Eigenschaften. Wie kann ich einem Benutzer helfen, den Wahrheitsgehalt im Prinzip von Informationen im Netz korrekter oder sogar korrekt einschätzen zu können? Wie kann ich ihm helfen, dass seine Wünsche, seine Privacy Preferences, also quasi seine Regularien, was er sich vorstellt für seine Informationen, dass sie auch eingehalten werden?
Können Sie ein konkretes Beispiel nennen, also eine Fragestellung von den vielen, an der da geforscht wird?
Stellen Sie sich vor, Sie bekommen von Ihrem Arzt die Nachricht, dass Sie eine sehr schlimme, aber auch sehr seltene Krankheit haben. Wahrscheinlich würden Sie ins Netz gehen und würden sich versuchen, darüber zu informieren. Wenn Sie einfach nur in Google die Krankheit eintippen und sie ist wirklich sehr selten, dann ist es recht wahrscheinlich, dass Sie diese Krankheit haben. Ansonsten gibt es wenige Gründe, warum man sich informiert. Das heißt, Ihre Suchanfragen kennt natürlich Google, das ist überhaupt keine Frage. Und diese Suchanfragen werden zwar zum gewissen Maße anonymisiert, aber auch nicht zwangsweise hinreichend, natürlich auch weitergegeben an Dritte, damit zum Beispiel gezielte Werbung geschaltet werden kann. Das heißt, wenn Sie, ich sag mal, ungeschickt suchen, dann kann es sein, dass das Teil Ihres digitalen Profils wird.
Und wie kann das durch Ihre Forschung verhindert werden?
Also in dem Fall ist es relativ einfach. In dem Fall würden Sie versuchen, dass Sie nicht selbst suchen, sondern Sie würden anonym suchen. Dafür gibt es Techniken, dass Sie einfach anonym nach der Krankheit wirklich googeln. Und in dem Fall wüsste die Suchmaschine eben nicht, woher diese Anfrage eigentlich kam. Sie wüsste eigentlich nur, irgendjemand auf diesem Planeten hat das angefragt, aber das müssen nicht Sie sein. Das wäre recht leicht. Schwieriger wird es dann, wenn Sie sowas machen wie, Sie gehen zum Beispiel in ein Gesundheitsforum und wollen sich weiter informieren, wollen mit Betroffenen sprechen und so weiter und so fort. Das machen Sie natürlich auch anonym, das ist klar. Aber Sie geben wahrscheinlich extra Informationen über sich preis. Zum Beispiel wollen Sie eventuell sagen, dass Sie weiblich sind, zwischen 25 und 30 Jahren und dass Sie aus Deutschland kommen, als Beispiel. Da wird es schwierig, weil je mehr ich dann über mich preisgebe, umso schwieriger ist es zu sagen, inwiefern mich das eigentlich identifiziert oder nicht. Und da brauchen Sie Hilfe von, ich sage mal, cleverer Forschung, damit Sie eigentlich sehen, ob diese Information für Sie schon kritisch ist oder ob es noch in Ordnung ist.
Das gibt ja aber auch die größeren Themen, die anscheinend gar nicht zusammenpassen. Zum Beispiel ja auch die Frage Anonymität im Internet und die sogenannte Accountability. Also wie kann ich Leute doch identifizieren und zur Verantwortung ziehen? Die beide Probleme wollen Sie lösen mit dem Projekt. Wie soll das gehen?
Also wir wollen im Wesentlichen, Sie haben recht, wir wollen mehrere Eigenschaften haben, zum Beispiel Verantwortlichkeit, also Accountability und Privacy, aber auch Vertrauen, also vertrauen Sie Informationen. Und wie Sie es richtig gesagt haben, die stehen in einem Spannungsverhältnis zueinander, in einem relativ natürlichen. Zum Beispiel, wenn jemand völlig anonym ist und irgendein, ich sag mal, digitales Verbrechen begeht, wie wollen Sie jemanden zur Verantwortung ziehen, wenn er denn anonym ist? Sie wissen ja nicht, wer es ist. Genauso ist es zwischen Vertrauen und Anonymität, wenn ein Text, den Sie konsumieren, zum Beispiel Informationen zu Ihrer Krankheit, wenn der von einem anonymen Verfasser ist, woher wollen Sie wissen, ob der stimmt? Und es gibt in der Tat erste wissenschaftliche Ansätze, wo man zum Beispiel erreichen kann, dass man sehr anonym ist, es sei denn, man verletzt gewisse Regeln. Man outet sich quasi selbst. Man opfert seine Anonymität durch Missverhalten. Das ist eine Art und Weise, wie es geht.
Die Ergebnisse müssten dann ja auch irgendwie eine Widerspiegelung in unserer Realität finden. Ist dann die Politik gefragt? Also kann dieses Projekt technische Lösungen liefern, die dann auch politisch unterstützt werden müssen, oder kann das auch getrennt funktionieren?
Also es kann getrennt funktionieren, wobei es idealerweise natürlich schon so ist, dass die durch die Forschung technologischen Fortschritt machen, der dann anderen Leuten hilft und der aufgenommen wird. Sei es durch die Industrie, indem sie einfach Errungenschaften haben, die für die Technologie zum Beispiel neue Businessmodelle sind, dass wirklich die Industrie auch aufspringt. Gleiches gilt natürlich auch für die Gesetzgebung und die Politik in dem Moment, wo sie zeigen, dass gewisse Dinge möglich sind technologisch, die vorher einfach nicht gingen. Gibt es natürlich auch entsprechenden Spielraum für Gesetzgebung und auch für politische Meinungen. Insbesondere gerade die Gesetzgebung zum Datenschutz, bin ich sehr sicher, sie würde eigentlich gerne Technologien sehen, um gewisse Gesetzesvorlagen auch technologisch zu unterfüttern. Solange es diese Unterfütterungen nicht gibt, werden sie nicht Realität werden, weil sie wollen ja keine Gesetze verabschieden, die eigentlich in der Praxis ein stumpfes Schwert sind.
Wäre dann auch ein Ansatz, dass man sagt, die Technik muss das leisten, und zwar auf eine Art und Weise, dass die Politik gar keine andere Möglichkeit mehr hat und das einfach so hinnehmen muss. Zum Beispiel sagen, bei der Vorratsdatenspeicherung, wie es jetzt gerade der Fall ist, könnte man ja sagen, eigentlich jedes Zeichen deutet dahin, dass das keine gute Idee ist, trotzdem wird es gemacht, weil es technologisch möglich ist. Wäre da nicht eine Sache, dass man sagt, okay, wir bauen das Netz einfach so, es gibt es gar nicht mehr, dann kann die Politik auch nicht mehr auf, ich sag's mal salopp, dumme Ideen kommen.
Das kommt drauf an, wie Sie es sehen. Also ich persönlich bin natürlich auch nicht froh damit, dass alles Mögliche einfach a priori gespeichert wird auf Verdacht. Das ist klar. Andersrum bin ich nicht der Experte, um Ihnen sagen zu können, für was das eigentlich im Endeffekt benutzt wird. Es könnte sein, dass das Polizeiarbeit wirklich signifikant vereinfacht. Aus technologischer Sicht wäre es natürlich viel charmanter, dass man es nicht machen müsste, weil es einfach nur für den Fall der Fälle die andere Möglichkeit gibt, Verantwortlichkeit quasi durch die eingebaute Variante zu erzielen.
Das sagt Michael Backes von der Universität des Saarlandes.